Fokus Religion und Ethik.
Bevor es um die Bewältigung von Traumata und den inneren Frieden in einer von Krisen und Kriegen geschüttelten Welt geht, sehen wir uns eine der aktuellen Krisenregionen genauer an. Der Südsudan ist der jüngste und ärmste Staat der Welt. Nach vielen Jahren Bürgerkrieg hat sich der südliche Landesteil 2011 vom Sudan abgespalten. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft war anfangs groß, doch gebessert hat sich die Lage dennoch nicht. Rivalisierende Gruppen liefern sich regelmäßig bewaffnete Kämpfe. Die politische Führung ist korrupt. Hinzu kommen Naturkatastrophen wie Dürre und Überschwemmungen. Und auch wirtschaftlich geht es nicht bergauf. Mehr als 2 Millionen Menschen sind Flüchtlinge im eigenen Land. Und seit vor 3 Jahren im nördlich angrenzenden Sudan selbst ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist, kommen auch von dort noch Flüchtlinge in den Südsudan. Mit ihren Hilfsprojekten versucht die Caritas vor allem jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. Eva Maria Kaiser hat einige der Projekte im Südsudan besucht.
Juba, die Hauptstadt des Südsudan. An die 500.000 Menschen leben hier, aber so genau weiß man das nicht. Es ist die Hauptstadt eines gescheiterten Staates. So wird ein Land bezeichnet, das grundlegende Funktionen nicht erfüllen kann, etwa für Sicherheit und die Lebensbedürfnisse der Bevölkerung zu sorgen. Doch es gibt kleine Oasen, die funktionieren. Eine ist das Gesundheitszentrum Luri, das von der kirchennahen Hilfsorganisation St. Vincent de Paul betrieben wird. Finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit erhält die NGO auch von der Caritas Österreich, sagt Werner Fritz. Er lebt seit 4 Jahren im Südsudan und koordiniert die Caritas-Hilfsprojekte im Land.
Das ist jetzt das Primary Health Center von unserem Partner St. Vincent de Paul. Es ist eine kleine Pharmazie dabei. Es ist das einzige Gesundheitszentrum hier in der Gegend. Es gibt auch kein Krankenhaus hier. Die Leute kommen, es ist 3-mal in der Woche offen. Es gibt ein Emergency Room, eben die Apotheke, ein Ärzteteam. Und das letzte Mal, wie ich hier war, hat es auch eine Geburt gegeben. Das findet dann nicht so oft statt.
Mütter warten mit ihren Babys auf die Untersuchung. Ein Bub liegt mit einer Infusion im Bett. Die Laborleiterin sitzt am Mikroskop und untersucht eine Blutprobe. Der überwiegende Teil der Krankheiten betrifft Malaria, so Joseph Chomba Marcello, der ärztliche Leiter des Gesundheitszentrums.
Wir haben ein komplett ausgestattetes Labor. Wir schicken die Menschen zuerst ins Labor und anhand des Resultats können wir sie gut behandeln. Wir klären sie auch über Malaria-Prävention auf, wie man ein Moskitonetz richtig verwendet, welche Malaria-Schutzmittel es gibt. Wir haben unterschiedliche Fälle von Malaria. Manche Kinder haben Durchfall und Erbrechen, andere haben nur das eine oder das andere. Manche haben Fieber oder andere Symptome. Aber wir wissen immer, dass es Malaria ist.
Auch wenn die Ausstattung des Gesundheitszentrums für europäische Verhältnisse notdürftig ist, die Menschen nehmen lange Wege in Kauf, um sich hier behandeln zu lassen. Die staatlichen Krankenhäuser sind rar, die Versorgung ist völlig unzureichend, sagt Caritas-Mitarbeiter Werner Fritz.
Ja, alles zusammen basic. Also ich lebe jetzt fast vier Jahre im Südsudan. Das Gesundheitswesen ist ein Wahnsinn. Und in allen unseren Abläufen, das Erste, was passiert, wenn ich krank werden würde, ist raus aus dem Land. Die staatlichen Strukturen versagen hier komplett. Es gibt einige Krankenhäuser, die von irgendwelchen Großsponsoren unterstützt werden. Aber im Großen und Ganzen ist es so schlecht, wie man sich es in Österreich gar nicht vorstellen kann.
Wir verlassen die Hauptstadt Juba Richtung Norden. Mit einer kleinen Propellermaschine geht es nach Malakal, nahe der Grenze zum Sudan. Am Rand der Landebahn ein zerborstenes Flugzeug. Die Ankunftshalle vom Krieg devastiert. Malakal war vom Bürgerkrieg der vergangenen Jahre besonders betroffen. Nun gibt es ein neues Problem. Seit im Nachbarland Sudan 2023 der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, sind Hunderttausende Flüchtlinge ins Land gekommen. Wir besuchen das Flüchtlingslager Bulukat in Malakal, beinahe idyllisch am Weißen Nil gelegen. Von Idylle ist sonst nichts zu sehen. Blaue Stahlcontainer reihen sich aneinander, in denen die Menschen hausen. Das Lager wurde im Mai 2023 errichtet, kurz nachdem die Kämpfe im Sudan begonnen hatten und die ersten Flüchtlinge in den Süden strömten. Die örtliche Caritas war von Beginn an vor Ort, erinnert sich Werner Fritz, Leiter des Südsudan-Büros der Caritas Österreich.
Das Lager, das kennen wir schon sehr lange. Also wir haben jetzt seit 3 Jahren immer wieder mit so Ernteschiffen Flüchtlinge und Rückkehrer von der Grenze zum Sudan hierher gebracht. Die werden dann hier verteilt zu ihren Familien, wenn sie solche haben. Oder sie bleiben hier, weil sie einfach krank sind. Was für mich heute überraschend war, es sind sehr viele, die schon sehr lange hier sind.
Bisher haben 200.000 Menschen das Transitcamp passiert. Meist Südsudanesen, die in ihre Heimat zurückgeflohen sind. 2.000 sitzen derzeit hier fest. Wegen der schwierigen Sicherheitslage können sie nicht in ihre Heimatdörfer weiter. Was die Lage nun verschärft? Das Geld für die Lebensmittelversorgung ist ausgegangen, beklagt Chokino Otong von der Caritas Malakal.
Wir haben 3 Jahre lang, von 2023 bis März diesen Jahres, Essensrationen verteilt. Dann hatten wir einfach keine finanziellen Mittel mehr. Seither können wir keine Nahrungsmittel mehr zur Verfügung stellen. Aber 3 Jahre lang haben wir es mit Unterstützung verschiedener Partner geschafft. Die Caritas Österreich hat sowohl den Transport der Flüchtlinge als auch die Lebensmittelversorgung unterstützt. Bis jetzt hat niemand diese Lücke der Caritas Malakal gefüllt.
Die einzige Nahrungsquelle derzeit ist der Nil, der die Menschen mit Fischen versorgt. Manche Flüchtlinge finden in Malakal Arbeit, andere werden von Verwandten versorgt. Vor allem für Frauen, die mit ihren Kindern alleine dastehen, ist das Überleben schwierig. Wir treffen Theresa John mit ihrem kleinen Sohn am Arm.
Wir sind vergangenes Monat ins Bukulat Transitcamp gekommen. Wir möchten gerne weiter in die Hauptstadt Juba. Die Bedingungen hier sind schrecklich. Es gibt hier nichts. Das World Food Program stellt nur für eine Woche Nahrung zur Verfügung. Jetzt gibt es nichts mehr.
Neben ihr Niamat Boot, ebenfalls mit einem Kind im Arm.
Ich bin vor 2 Monaten mit meiner Familie hier angekommen. Die Situation ist schrecklich. Wir haben kein Essen, keine Decken, kein Moskitonetz.
Nirbol Kohl lebt bereits seit 2 Jahren mit ihren Kindern im Transitcamp Bulukat.
Seit wir hier sind, werden wir von der Caritas versorgt. Aber heuer im März wurden die Lebensmittelpakete gestoppt. Jetzt leiden wir. Wir beten zu Gott, dass er uns hilft.
Betrieben wird das Flüchtlingscamp vom UNO-Hilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration, IOM. Alexander Botmann, Vizepräsident der Caritas Österreich, hofft, dass die Lebensmittelverteilung bald wieder aufgenommen werden kann. Denn staatliche Stellen fallen aus.
Wir wissen, dass USAID eingestellt worden ist. Die Hilfe aus den Vereinigten Staaten ist fast zum Erliegen gekommen. Und auch viele europäische Länder haben ihre Entwicklungshilfegelder gekürzt. Und das sieht man hier unmittelbar. Die Menschen können nicht mehr ausreichend versorgt werden.
Mit der kleinen Cessna geht es von Malakal noch weiter in den Norden, nach Rank, dem nördlichsten Zipfel des Südsudan. Hier ist der erste Ankunftsort der Flüchtlinge, die vor den Kämpfen im Sudan in den Süden fliehen. Auch diese Rückkehrer würden gern ihre Heimatdörfer erreichen. Da das oft nicht möglich ist, hat die Regierung nun eine andere Lösung gefunden. Sie hat den Menschen das Areal auf Dauer zur Verfügung gestellt. Das Flüchtlingscamp Abu Kadra soll zu einem richtigen Dorf ausgebaut werden, in dem die Menschen dauerhaft bleiben können, sagt Chokino Otong von der Caritas Malakal.
Die größte Herausforderung sind nun würdige Unterkünfte, in denen sie vor dem heftigen Regen und der Kälte geschützt sind. Außerdem ist es eine Herausforderung, Einkommensmöglichkeiten zu finden, weil sie erst seit kurzem da sind. Die Ernährung ist auch ein Problem. Alle kämpfen darum, Nahrungsmittel zu finden. Manchmal gibt es welche, manchmal nicht.
5.000 Menschen leben derzeit in Abu Kadra. Mehrere Hilfsorganisationen sind aktiv, um den Familien die Ansiedelung zu erleichtern. Vom UNHCR erhalten sie Planen, Decken, Moskitonetze und ein Startkapital von 300 US-Dollar. Mittlerweile sind Hütten aus Stroh entstanden, ebenso kleine Shops, selbst ein provisorisches Kino. Die Rückkehrer bekommen auch Land, um Ackerbau zu betreiben. Das Saatgut stellen Hilfsorganisationen zur Verfügung, sagt Alexander Botmann von der Caritas Österreich.
Es soll hier erweitert werden um weitere 1000 Familien und vor allem soll hier Landwirtschaft betrieben werden in der Umgebung. Das Land ist schon gesichert durch den Commissioner vor Ort, aber das muss natürlich aufgebaut werden. Es braucht Saatgut, es braucht die Werkzeuge, damit das auch funktioniert. Und die Caritas unterstützt hier auch, indem die Wasserstelle ausgebaut werden soll und Saatgut für die Menschen hier zur Verfügung gestellt wird.
Doch wieso sind es vor allem Nichtregierungsorganisationen, die sich im Südsudan um die Menschen kümmern? Wieso versagt der Staat bei der Bereitstellung der grundlegendsten Dinge wie Nahrung, medizinische Versorgung, Bildung? Als sich die Südsudanesen 2011 für eine Abspaltung vom Sudan entschieden, war die Hoffnung der Bevölkerung groß, erinnert sich Caritas-Direktor Chokino Otong.
Die Menschen waren sehr enthusiastisch. Endlich gab es die Möglichkeit, selbst über unser Schicksal zu entscheiden. Wir konnten selbst wählen. Über 99% der Menschen haben für die Abspaltung vom Sudan gestimmt. Sie haben für eine bessere Zukunft gestimmt. Sie hatten große Erwartungen und hofften auf eine Änderung der Situation.
Der jahrzehntelange Bürgerkrieg zwischen dem muslimischen Norden und dem christlichen Süden sollte nun zu Ende sein. Doch die Freude währte nicht lange. Bald nach der Unabhängigkeit brachen neuerlich Kämpfe aus, zwischen politischen Rivalen um die Führung des jungen Staates. Es geht um Einfluss, Geld und Bodenschätze. 5 Jahre lang dauerte der Bürgerkrieg im Südsudan. Doch selbst der Friedensschluss brachte keinen Frieden. Immer wieder flammen Kämpfe auf, beklagt Chokino Otong.
Es gibt keinen wirklichen politischen Willen, dieses Friedensabkommen von 2018 umzusetzen. Manche haben sich in diesem Bürgerkrieg Positionen erkämpft, die sie bei einem wirklichen Frieden verlieren würden. Andere konnten ihre Interessen bereits umsetzen und möchten sie ebenfalls nicht verlieren.
Die Folge? 2/3 der rund 12 Millionen Südsudanesen sind vom Hunger bedroht. Über 2 Millionen Menschen sind innerhalb ihres Landes vertrieben. 3/4 der Bevölkerung sind nach wie vor Analphabeten. Die meisten Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser werden von NGOs mit finanziellen Mitteln aus dem Ausland betrieben. Chokino Otong.
Die Regierung macht sehr wenig, um das Leben der Menschen zu verbessern. Menschen leben in Lagern und das hier ist nicht das einzige Flüchtlingslager. Es gibt so viel Armut im Land. Menschen kämpfen täglich, um Nahrungsmittel zu finden, um zu überleben, um ihre Kinder in Schulen zu schicken. Ein Großteil der Menschen, so manche Schätzungen, sind heute ärmer als vor der Unabhängigkeit.
Es geht zurück nach Juba. Wir besuchen zum zweiten Mal die katholische NGO St. Vincent de Paul. Neben dem Ärztezentrum und einer Farm betreibt sie am Rande der Hauptstadt auch eine Berufsschule. Seit der Eröffnung 2009 wurden hier 7000 junge Menschen ausgebildet. Die Berufsschule ist sehr begehrt. Oft bewerben sich 10-mal mehr Jugendliche, als aufgenommen werden können. Das Auswahlverfahren sei herzzerreißend, sagt Bedram Gordon Kuol, der Direktor der Berufsschule.
Man fühlt sich wirklich schlecht, wenn man die jungen Leute wegschicken muss, die mit so großer Motivation kommen, mit dem Interesse zu lernen, um ihr Leben zu ändern. Aber wir haben nur begrenzte Aufnahmekapazitäten, weil auch unsere Spenden begrenzt sind. Wir machen Aufnahmegespräche mit den Bewerbern, dann gibt es eine Shortlist. Die, die genommen werden, sind so glücklich. Sie jubilieren und feiern.
Es gibt Kurse in Automechanik, Elektrik, Kühltechnik, Computer, Erste Hilfe oder für Näherinnen. Jährlich durchlaufen an die 500 junge Menschen die Ausbildung, die 9 Monate lang dauert. Aufgenommen werden die, die es am nötigsten haben, so Berufsschuldirektor Bedram Kuol.
Wir nehmen etwa Ex-Soldaten, Kinder, die im Krieg gekämpft haben, die nun nichts zu tun haben. Sie haben kaum die Schule besucht. Wir schauen auch auf ihren familiären Hintergrund, ob es jemanden gibt, der einen bezahlten Job hat. Das ziehen wir alles in Betracht. Und dann schauen wir besonders auf die Mädchen, denn wir möchten inklusiv sein. Wir bemühen uns, dass es eine Balance zwischen Burschen und Mädchen gibt.
Gender Balance.
In der Näherei sitzen rund 3 Dutzend junge Frauen an mechanischen Nähmaschinen. An der Wand hängen selbstgenähte Schuluniformen. Schneiderin Grace Lamuno Alex ist die Ausbildnerin.
In der Näherei lernen die Mädchen die grundsätzlichen Dinge, wie man Maschinen und Werkzeuge verwendet, und sie wartet. Wir beginnen mit Schuluniformen für Kinder, dann überhaupt Bekleidung. Zum Schluss bekommen sie eine Nähmaschine, um selbst ein Unternehmen zu starten.
Einige Meter weiter die Maurerlehre. Dutzende Burschen, aber auch einige junge Frauen üben sich mit Ziegeln und Mörtel im Aufbau einer Probemauer. Eine erstaunlich zierliche und junge Frau bildet die jungen Menschen aus. Die Bauingenieurin Esther Elikana Samuel.
Wir trennen die Geschlechter nicht, denn wir sind alle Menschen. Alle haben ihre Talente. Ich selbst wollte immer schon Bauingenieurin werden. Ich habe dafür gekämpft und jetzt bin ich für die Abteilung verantwortlich. Ich möchte, dass die jungen Leute noch mehr erreichen als ich. Ich möchte nicht, dass sie in den Straßen herumlungern oder noch Schlimmeres anstellen, sondern dass sie Großes erreichen.
Finanziell getragen wird der Betrieb von einer Gruppe Großspender aus der Schweiz, aber auch aus Österreich. Neben der Berufsschule gibt es auch eine 8-jährige Grundschule für 1000 Schülerinnen und Schüler. Sie wurde mit Geldern der Caritas Österreich gebaut. Alexander Botmann, Vizepräsident der Caritas Österreich, über das Engagement im Südsudan.
Hier im Südsudan arbeiten wir mit ganz vielen verschiedenen lokalen Partnern zusammen. Das sind hier sehr viele kleine Vereine, die sich in den letzten Jahren durch die Zivilgesellschaft gebildet haben und die etwa Frauenprojekte machen, die Kinderprojekte machen, Schulen aufbauen, die landwirtschaftliche Projekte machen. Der Ansatz ist hier immer, mit der lokalen Bevölkerung zusammenzuarbeiten oder eben auch mit den kirchlichen Strukturen, mit der Caritas vor Ort.
Was die Menschen im Südsudan schon lange hoffen, dass es endlich Frieden gibt. Denn das Land ist reich an Bodenschätzen und fruchtbarem Land. Dann könnte der Aufbau des Südsudan wirklich beginnen.
Eva Maria Kaiser hat aus dem Südsudan berichtet. Und wenn Sie spenden wollen, finden Sie Informationen und Links dazu bei uns unter oe1.orf.at und unter religion.orf.at. Es war im Dezember 1969, als die britische Rockband The Rolling Stones ihren Song Gimme Shelter veröffentlicht hat, als eine Art apokalyptischen Song, in dem es darum geht, Schutz zu suchen in einer von Krisen gebeutelten Welt. Hier eine Coverversion vom Projekt Playing for Change, einer NGO, die in der ganzen Welt Musikschulen für Kinder baut. Der Song ist von Mitwirkenden aus mehreren Ländern der Welt aufgenommen worden. Yeah.
my very life today. If I don't get some shelter, oh yeah, I'm gonna fade away.
Die Coverversion des Rolling Stones Songs Gimme Shelter vom Projekt Playing for Change. Um Krisenzeiten geht es auch in unserem heutigen Thema im Fokus. Die Goldegger Dialoge beleuchten seit 1982, wie Körper, Geist und Seele miteinander verbunden sind und Gesundheit sozusagen erlernbar ist. Gerade in einer Welt, die aus den Fugen geraten zu sein scheint, wirkt Frieden oft wie eine Utopie. Und doch kann jede und jeder Einzelne einen Beitrag in seinem unmittelbaren Umfeld leisten. Wie man trotz der Krisen und Kriege in der Welt zu einem inneren Frieden finden kann, darüber hat Johannes Kaub mit Referentinnen und Referenten der Goldegger Dialoge gesprochen.
Wenn wir Konflikte vermeiden, indem wir uns anpassen, indem wir eben nicht den Mund aufmachen, obwohl uns etwas nicht passt oder nicht sagen, wenn wir eigentlich etwas anderes brauchen, dann landen wir in etwas, was ich Scheinfrieden nenne. Es ist kein echter Frieden, weil das, was wir unterdrücken, das bleibt ja in uns und das arbeitet weiter. Und wir erschaffen dann eine Welt oder Beziehungen, in denen wir nicht mehr vorkommen und in denen wir keinen Platz haben.
Um Frieden zu erreichen, braucht es Konfliktfähigkeit. Das sagt Vivian Dittmar, Gründerin der Be the Change Stiftung in Deutschland. Dittmar war von den Goldegger Dialogen gebeten worden, den Eröffnungsvortrag zu halten. Konflikte als Tor zu echtem Frieden.
Und ich finde es wichtig, das zu unterscheiden vom echten Frieden, wo eben Unterschiede da sein dürfen und wo wir auch mal unterschiedlicher Meinung sein können und uns auseinandersetzen können, ohne dass das gleich den Frieden gefährdet.
Echter Frieden lässt Unterschiede in den Meinungen und Positionen gelten. Dann ist eine ehrliche Auseinandersetzung möglich, ohne dass dies gleich den Frieden gefährdet. Vivian Dittmar regt an, Konflikte als natürlichen Teil des Lebens zu betrachten. Sie definiert Konflikt mit dem Begriff einer Lücke zwischen zwei Positionen.
Je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr wurde mir bewusst, dass wir Lücken überall haben, auch zwischen Menschen, die sich nicht verstehen. Und diese Lücken sind wichtig. Ohne diese Lücken haben wir keinen Raum, es gibt keine Lebendigkeit, es ist keine Bewegung möglich. Aber weil wir gewohnt sind, diese Lücken so mit Gewalt gleichzusetzen, haben wir große Angst vor ihnen. Und in einer Kultur des Friedens können wir diese Angst verlieren. Und wir können lernen, dass diese Lücken überhaupt nichts Schlimmes sind, sondern einfach Raum. Raum für Unterschiedlichkeit. Indem wir dann, wenn wir bereit sind, konsequent auf Gewalt zu verzichten, gucken können, was machen wir mit dieser Lücke? Und oft kann sie einfach so stehen bleiben. Und es gibt aber viele Situationen, da kann sie nicht so stehen bleiben. Da müssen wir eine Lösung finden. Aber dafür braucht es Intelligenz, Kooperationsfähigkeit, Kreativität, nicht Gewalt.
Apropos Gewalt. Manchmal müsse man sogar einen Konflikt schüren, sagt Vivian Dittmar. Beispielsweise, damit eine schlechte oder bedrohliche Situation wieder in eine friedvolle Ordnung kommen kann.
Ein ganz banales Beispiel ist die Zivilcourage. Ja, wenn ich in einer Situation bin, wo in der U-Bahn eine Frau angepöbelt wird, angegriffen wird, dann ist es notwendig, in den Konflikt zu gehen, also mich selbst zu positionieren und zu sagen, stopp. Ja, das ist erstmal nicht das, was man mit Friedfertigkeit assoziiert. Ich denke, ich bin still, ich sage lieber nichts. Aber damit wahre ich nicht den Frieden, sondern ich unterstütze die Gewalt, indem ich nichts tue. Und das ist ein Beispiel, das wir alle kennen, wo man sieht, dass Konflikte notwendig sind und nicht immer dem Frieden widersprechen, sondern manchmal den Frieden sogar bewahren oder wiederherstellen.
Um Brücken zum Frieden zu bauen, empfiehlt Vivian Dittmar einen dreifachen Lernschritt.
Der erste Lernschritt im Umgang mit Konflikten ist, die eigene Position und die eigenen Bedürfnisse überhaupt mal wahrzunehmen. Der zweite ist, die der anderen Person wahrzunehmen. Und der dritte ist, nebeneinander überhaupt wahrnehmen zu können und damit auch die Lücke. Also das ist ein Prozess und meine Beobachtung ist, dass die meisten Menschen gut darin sind, entweder sich selbst wahrzunehmen oder die andere Person. Und wir brauchen beides und dann brauchen wir auch noch beides gleichzeitig. Und erst dann sind wir bei der Lücke und erst dann können wir gucken, was machen wir überhaupt damit.
Bei einer Konfliktbearbeitung gilt es, verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Es gibt einerseits Konflikte auf der Sachebene. Da hat man es mit überprüfbaren Fakten zu tun, schätzt diese aber unterschiedlich ein. Diese Sachkonflikte erfordern eine andere Herangehensweise als beispielsweise Bedürfniskonflikte, sagt Vivian Dittmar.
Wenn wir ein unterschiedliches Bedürfnis haben, dann ist es sehr wichtig, dass wir einander hören, dass wir einander würdigen und dass wir eine Lösung finden, bei der wir möglichst beide vorkommen. Wenn wir aber eine Sachebene haben, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und die ist überprüfbar, dann müssen wir schauen, dass wir das möglichst überprüfen. Und nicht einfach sagen, na gut, ich würdige dich und ich würdige dich und jeder hat irgendwie recht. Das stimmt in dem Fall nicht. Und wenn wir aber so tun, als würde das stimmen, dann verlieren wir den Boden der Realität. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Papst Leo hat ja in der Enzyklika, die er gerade veröffentlicht hat zum Thema KI, Hannah Arendt zitiert, die genau darauf aufmerksam gemacht hat, wie gefährlich es für eine Gesellschaft ist, wenn diese Unterscheidung von Fakt und Fiktion den Menschen nicht mehr wichtig ist. Und sie hat gesagt, dass das die idealen Mitläufer sind für Diktaturen und dass das eigentlich Diktaturen trägt, nicht der überzeugte Nazi, der überzeugte Kommunist, sondern Menschen, denen die Unterscheidung von Fakt und Fiktion nicht mehr wichtig ist oder abhanden gekommen ist.
Was sind Wege des Friedens, die wir heute beschreiten können? Auf eine andere Ebene des Brückenbauens, nämlich auf die Ebene der Utopien der Solidarität, führte bei den Goldegger Dialogen der Schriftsteller Ilya Trojanow. Er nimmt Bezug auf ein Buch der amerikanischen Autorin Rebecca Solnit, zu dem er ein Vorwort verfasst hat. Es heißt Höllenparadies – warum der Mensch besser ist, als wir glauben. Darin untersucht Solnit am Beispiel von 5 historischen Katastrophen die These, dass Menschen in Katastrophen nicht zu Anarchie und Egoismus tendieren, sondern zu Altruismus und Hilfsbereitschaft. Solnit zeigt, dass uns der Ausnahmezustand in eine vorübergehende Utopie versetzen kann, in einen Zustand neuer solidarischer Bewusstheit und neuer sozialer Möglichkeiten. Aber das widerspricht dem, was die meisten von uns für selbstverständlich halten, nämlich, dass in Extremsituationen der Mensch für den anderen Menschen zum Wolf wird. Dieses Bild wird in den meisten verfilmten Dystopien gezeichnet, von den Mad Max-Filmen bis zu den Zombie-Serien The Walking Dead. Überall wird erzählt, dass unter der dünnen Haut der Zivilisation nur das Recht des Stärkeren und die Gewalt lauere. Wie ist das zu erklären?
Jede Herrschaft, die es jemals gegeben hat, benötigt eine starke Autorität und die basiert auf 2 Sachen. Das eine ist Angst vor etwas anderem. Wenn das hier wegfällt, dann droht uns der Untergang. Und das zweite ist, es gibt keine Alternative. Und gerade im Neoliberalismus erleben wir das ja explizit formuliert. Es gibt keine Alternative zu den ökonomischen Verhältnissen, die wir im Moment haben. Das ist natürlich völlig ahistorisch. Weil wir wissen, kein Imperium hat sich gehalten, kein System hat sich gehalten. Wandlung, Transformation ist die Dynamik menschlicher Geschichte. Aus dieser Ideologie heraus ist es natürlich sehr nützlich, wenn man den Leuten eintrichtert, es kann so viel schlimmer werden. Also jetzt hohe Spritpreise eine Sache, Warteschlangen eine andere Sache. Aber stellt euch vor, es gäbe uns gar nicht mehr, dann würdet ihr alle in einer ständigen Gewalt ums Überleben kämpfen.
Ein historisches Katastrophenbeispiel zeigt eine große Diskrepanz zwischen medialer und politischer Kommunikation einerseits und andererseits dem, was tatsächlich vor Ort passiert ist. Im Jahr 2005 traf mit dem Hurricane Katrina einer der gewaltigsten Stürme seit Aufzeichnungsbeginn auf das amerikanische Festland. Die unter dem Meeresspiegel liegende Stadt New Orleans wurde vom Mississippi überflutet, nachdem die Dämme gebrochen waren. Wochenlang war Hilfe für die Stadtbevölkerung seitens der Bundesbehörden kaum möglich. Doch ein Überlebenskampf aller gegen alle fand nicht statt, sagt Ilya Trojanow. Im Gegenteil.
New Orleans ist sehr interessant, weil es unglaublich gut dokumentiert ist. Die Leute haben vor Ort ohne irgendeine auswärtige Hilfe Notfallküchen organisiert, Ambulanzen errichtet, haben das wenige, was sie hatten, geteilt, haben Notbehelfszentren gemacht, in denen man dann das, was man gerade nicht brauchte, anderen zur Verfügung stellte, haben aber auch, und das hat mich am meisten fasziniert, sich die Zeit genommen, neue demokratische Entscheidungsstrukturen aufzubauen. Haben also wirklich so eine Art Rat oder Gremium oder Volksversammlung organisiert, um gewisse Entscheidungen, die über den Augenblick hinausgehen, auch gemeinsam fällen zu können.
Doch all das wurde nicht im Fernsehen gezeigt. Stattdessen sah man Bilder von seltenen, vereinzelten Geschäftsplünderungen. So wurde der Ruf nach der Nationalgarde laut, die Recht und Ordnung wiederherstellen sollte. Dass die allermeisten Menschen hilfsbereit und solidarisch gehandelt haben, wurde völlig ausgeblendet.
Ich merke das immer wieder bei Diskussionen, dass dann, wenn ich etwas anrege, etwas Visionäres, die Leute von Opfer sprechen oder von Verzicht. Und ich ihnen erklären muss, nein, nein, sie missverstehen mich. Es ist ein unglaublicher Gewinn. Sie glauben gar nicht, wie schön es ist, etwas mit anderen zu gestalten, wie schön es ist, etwas zu teilen. In meinem utopischen Roman 1001 Morgen kommt ja der Satz vor, nur was ich weggebe, gehört für immer mir. Und ich merke an Lesungen, das irritiert die Leute völlig. Manche finden das einen absolut wahnsinnigen Satz, weil sie die Erfahrung nie gemacht haben, dass es eigentlich eine höhere Form des Reichtums ist, etwas geschenkt zu haben, als etwas zu verteidigen gegen die Bedürfnisse der anderen.
Solche Einsichten stehen aber quer zu einem Zeitgeist, der vor allem jungen Leuten eintrichtert, dass sie Ich-AGs sind, die sich vor allem um ihre Karriere kümmern sollen, sagt Ilya Trojanow. Statt zu fragen, was kann ich als Einzelner für mich werden, wäre die Frage zu stellen, was kann ich mit meinem Eigensinn zum Gemeinwohl der größeren Gemeinschaft beitragen? Als Schritt zu einer friedlicheren und gerechteren Gesellschaft schlägt Trojanow vor, das Zusammenspiel von Eigensinn und Gemeinsinn neu zu denken.
Eigensinn ist notwendig, weil nur mit dem Eigensinn wir diese kritischen Menschen haben, die tatsächlich eine Demokratie bevölkern können. Nur dann haben wir diese Freiheit der eigenen Entscheidungen, die ein wichtiger Bestandteil eines glücklichen Lebens sind. Aber dieser Eigensinn wird ja erst ermöglicht, gefördert und erweitert durch den Gemeinsinn. Da ich sehe überhaupt keinen Gegensatz dort, sondern im Gegenteil, die zwei Sachen bedingen sich gegenseitig. Ich kann deswegen eigensinnig sein, weil ich immer wieder in einem Dialog trete mit einem Gemeinsinn und mit anderen Menschen. Und in diesem Verhältnis wird einerseits meine Autonomie abgesichert, aber andererseits wird mein Eigensinn ja immer wieder geschärft. Also wenn ich nur um mich selber kreisen würde, würde ich ja abstumpfen. Musik
weiterleben, wenn die Welt unser Vertrauen erschüttert? Diese Frage versuchte die Kulturanthropologin und Traumaforscherin Elisabeth Fanny Todd in ihrem Vortrag zu beantworten. Sie leitete bis vor kurzem das Institut für transgenerationale Traumaübertragungsforschung an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Wenn Menschen ein schweres Trauma erleiden, reagieren sie auf diesen Bruch ihres Weltvertrauens sehr oft mit sozialen, psychischen und körperlichen Symptomen, sagt Elisabeth Fanny Todd.
Es gibt sehr, sehr verschiedene Reaktionen. Also wir können nicht schlafen zum Beispiel. Wir können immer depressive Symptome haben. Wir können immer Angst haben. Aber es kann auch sein, dass wir haben dann Essstörungen. Und es kann Wurzeln in Trauma. Also es ruiniert unser gesamtes Leben.
Nicht immer sind Traumata eine Folge spektakulärer Ereignisse. Oft entstehen Mikrotraumata durch alltägliche, wiederholte und oft unsichtbare Gewalt. In einem Klima, das lange andauert und die Betroffenen nachhaltig belastet. Traumatische Erfahrungen können aber auch über Generationen hinweg weiterwirken. Todd betont, dass ein Trauma geheilt werden kann, wenn es angesprochen und behandelt wird. Die Forschung zeigt, dass dabei sichere Beziehungen, Anerkennung und Wertschätzung entscheidend sind. So könnten etwa Schulen durch Traumasensibilität und angemessene Reaktionen auf Belastungen das Mobbing reduzieren und die Entwicklung aller Kinder fördern. Dabei gilt es auch, die Zivilcourage zu stärken, um Warnsignale zu erkennen und den Kreislauf aus Schweigen und Scham zu durchbrechen. Der erste Schritt ist das Wahrnehmen und Anerkennen, was gewesen ist.
Sehr viele Leute, die etwas Schreckliches überlebt haben, können nicht erinnern, was geschehen ist. Und diese Anerkennung, etwas ist da und ich muss diese Wirklichkeit ins Auge sehen, ist sehr, sehr wichtig. Weil diese Wahrheit ist heilend.
Durch das Wissen, was genau passiert ist, lassen sich die nächsten Heilungsschritte gehen, sagt Elisabeth Fanny Todd. Der zweite Weg ist das Trauern über das Geschehene. Todd erinnert dabei an Eva Edith Eger, eine US-amerikanische Psychologin, die Auschwitz überlebt hat. Von ihr stammt der Satz: Trauer ist Liebe, die keinen Ort hat.
Wir müssen trauern dürfen. Es ist nicht einfach. Trauern bedeutet auch, Wut zu fühlen oder Tränen. Und es kann gefährlich sein. Weil wenn wir wütend sind, es kann bedeuten, dass andere Leute können uns als aggressiv sehen. Wir dürfen nicht über diesen Schmerz hinweggehen. Wir müssen trauern, aber dann wir müssen auch weg von trauern.
Trauern ist also eine wichtige Phase, aber dabei darf man nicht stecken bleiben. Der nächste Schritt gehört zu den schwierigsten eines Heilungsprozesses, nämlich das Loslassen des Schmerzes und die Vergebung.
Vergebung ist ein interessantes Wort. Es bedeutet nicht, dass wir vergessen, was geschieht. Es ist keine Entschuldigung. Vergebung ist nicht für anderen. Vergebung hier bedeutet, dass wir vergeben uns selbst, dass wir loslassen dieses Gift, das wir tragen, vielleicht seit Jahrzehnten. Und es bedeutet auch, dass es gibt Hoffnung, weiterzuleben.
Am Ende steht die Frage der Wahl, sagt Elisabeth Fanny Todd. Will ich mich von der Vergangenheit definieren lassen oder von einer mir möglichen Zukunft?
Wir können wählen, uns von der Vergangenheit definieren zu lassen. Oder wir können auch sagen, dass wir möchten diese Vergangenheit überschreiten. Dass ich nie wieder ein Opfer sein will. Ich möchte etwas anderes sein. Und ich glaube, wir kontrollieren nicht, was uns geschieht, aber wir kontrollieren unsere Reaktionen. Und diese Kontrollsituation ist eine Wahl, ist immer eine Wahl.
Warum können wir in unserer Gesellschaft nicht mehr echt und empathisch miteinander reden? Dieser Frage widmete sich bei den Goldegger Dialogen der renommierte Psychiater Reinhard Haller. Erst jüngst hat er mit Toxisches Schweigen ein Buch vorgelegt, in dem er diversen Gewaltphänomenen nachgeht, die sich aus toxischem Schweigen ergeben. Das Sprichwort »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold« gilt also nicht immer.
Schweigen kann unter Umständen auch ausgrenzend, bestrafend, kalt, destruktiv und giftig bzw. vergiftend sein. Und dafür fällt mir kein besserer Ausdruck ein als der sonst etwas inflationär verwendete des Toxischen, weil sich diese Form des Schweigens tatsächlich wie ein Gift entwickelt. Man merkt es lange Zeit überhaupt nicht. Es ist völlig unscheinbar, es ist verborgen. Man sieht es nicht, es entfaltet aber eine absolut aggressive Wirkung, die manchmal sogar tödlichen Ausgang haben kann.
Toxisches Schweigen spielt sich auf der individuellen zwischenmenschlichen Ebene ab. Es führt dazu, dass die Menschen vereinsamen. Reinhard Haller bringt dazu ein Beispiel.
In der Partnerschaft, in dem es dort zu dem berühmten 30-jährigen Schweigekrieg in der Ehe kommt, der angeblich nach verschiedenen Untersuchungen in mindestens einem Drittel auch der langjährigen Beziehungen vorliegt und einen sehr zermürbenden Charakter hat. Und das spielt sich ab am Arbeitsplatz, den anderen anzuschweigen, nicht zu informieren, die Kommunikation zu verweigern, ist die häufigste Mobbingmethode überhaupt. Und leider sieht man das auch auf hoher politischer Ebene, dass dort zwischen den Kampfparteien geschwiegen wird. Im Nahen Osten seit über 40 Jahren, im Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine jetzt auch schon seit 4 Jahren. Und dort wird ja nicht einmal miteinander geredet, sondern es wird hinter den Kulissen irgendwo verhandelt, ob man überhaupt sprechen soll.
Dieses Schweigen entfaltet dann seine ganze toxische Wirkung. Denn es bringt den anderen in einen hilflosen Zustand und löst bei ihm negative Fantasien aus. Was hat der oder die andere gegen mich? Oder was habe ich falsch gemacht? Was habe ich ihm oder ihr getan? Ein weiterer Grund für Sprachlosigkeit und toxisches Schweigen ist der zunehmende Narzissmus in der Gesellschaft, sagt Reinhard Haller. Er definiert dessen Symptome anhand von 5 E's. Egozentrik, Eigensucht, Empathiemangel, Entwertung und Empfindlichkeit.
Das eine ist der gesellschaftliche Narzissmus, der sich breit gemacht hat, weil Narzissmus ist immer verbunden mit arrogantem Schweigen. Also das heißt, man spricht nur selektiv mit manchen Personen, nicht aber mit den anderen, die man verachtet, die einem kein Wort mehr wert sind. Und die andere Seite des narzisstischen Schweigens ist jene des gekränkten Schweigens. Das heißt, der Narzisst hat ja eine Achillesferse und das ist, dass er extrem empfindlich und dadurch rachesüchtig letztlich ist. Und das demonstriert er häufig dadurch, dass er nicht redet. Mir hat es das Wort verschlagen, du hast mir etwas Furchtbares angetan, das ich zwar nicht anspreche, um die Verunsicherung zu erhöhen, aber das mich auf jeden Fall tief getroffen hat, sodass ich mit dir nichts mehr zu tun haben will, mit dir nicht mehr kommuniziere, du für mich nicht mehr wichtig, sogar letztlich nicht mehr existent bist.
Was kränkt, macht krank. Diese Einsicht hatte schon die heilige Hildegard von Bingen. Reinhard Haller weiß als langjähriger Gerichtspsychiater, wie gefährlich fortgesetzte und nicht verarbeitete Kränkungen sein können. Damit sie ihre Toxizität verlieren, müssen sie zu Wort gebracht werden. Ganz generell plädiert Haller für eine gelebte Kultur der Wertschätzung in der Familie, in der Schule und am Arbeitsplatz. Denn jeder Mensch, dem wir begegnen, möchte von uns wahrgenommen werden.
Das ist eine psychologische Grundregel. Jede und jeder, die dir begegnen, erwarten von dir, wertgeschätzt zu werden. Und auf der anderen Seite, es geht uns ja selbst auch so, sind wir nicht in der Lage, Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und das ist wirklich erstaunlich, denn Wertschätzung muss man nicht lernen. Die erfordert nicht viel Mühe, die verursacht keine Kosten. Die muss man nur tun durch aufmunternde Gesten, durch ein Zunicken, durch ein freundliches Wort, durch ein Lächeln. Und das ist die emotionale Muttermilch, die die Menschen wollen und brauchen in einer an sich lieblos gewordenen Gesellschaft.
Im Übrigen belegen das auch viele Untersuchungen, in denen man die Zufriedenheit am Arbeitsplatz abgeklärt hat, sagt Reinhard Haller. Das ist im Hinblick auf die Haltequote von gutem Personal wichtig.
Und da steht an der ersten Stelle nicht die hohe Bezahlung, nicht einmal an erster Stelle die Sozialleistung. An erster Stelle steht, ich will wertgeschätzt werden. Ich will dort ein Lob hören, ich will ehrliche Feedbacks bekommen und ich will autonom arbeiten können. Das ist der höchste Ausdruck der Wertschätzung. Und insofern verstehe ich das nicht so ganz, wie viele Firmen eigentlich auf dieses unglaubliche Potenzial, das in den Mitarbeitern ruht und das dort auch entfaltet werden könnte, verzichten.
Wenn wir zum anderen hin Brücken des Friedens bauen wollen, dann sollten wir zuhören lernen. Zuhören, das klingt so einfach. Aber tatsächlich ist es selten. Denn vielen Menschen fällt das zunehmend schwer, meint Reinhard Haller.
Richtig zuzuhören erfordert zunächst einmal Zeit. Ich muss den anderen zu Wort kommen lassen. Ich muss ihm diesen Raum einräumen, dass er seine Ansicht und seine Gefühle kundtun kann. Und diese Zeit haben wir ja heute nicht mehr. Das andere ist, dass aktives Zuhören eben emotionale Kompetenz voraussetzt. Ich kann nur letztlich richtig zuhören, wenn ich mich auf den anderen einlassen kann. Wenn die Empathie nicht mehr vorhanden ist, dann wird es schwierig, und das hat ja Stephen Hawking auch gesagt, wenn die Menschheit die Empathie nicht retten kann, wird sie zugrunde gehen, weil das das Einzige ist, was sie nicht an Computer, Roboter, an KI delegieren kann.
Letztlich setzt Zuhören auch ein gewisses psychologisches Verständnis voraus, dass man über das Gesagte nicht nur nachdenkt, sondern auch nachfühlt. Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht. Und das notwendigste Werk ist immer die Liebe. So betont der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhart den Wert des Moments in zwischenmenschlichen Begegnungen.
Meine auch schlichte These ist, der Mensch braucht zum Heranwachsen natürlich körperliche Muttermilch. Wenn er aber eine psychisch fertige, starke, gelassene Persönlichkeit werden will, braucht er emotionale Muttermilch. Und die bekommt er, wenn er Glück hat, natürlich durch eine Liebesbeziehung. Aber er könnte sie auf jeden Fall bekommen durch wertschätzende Begegnungen.
Reinhard Haller war das am Ende im Beitrag von Johannes Kaub über Traumata und Heilung, die Themen bei den diesjährigen Goldegger Dialogen waren. Und noch ein letztes Mal heißt es in unserer Rubrik:
Aus der Welt der Göttinnen und Götter.
Vergangenen Samstag haben die USA den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung gefeiert. Wir haben letzte Woche über die Hintergründe berichtet. Die spirituelle Kraft der indigenen Algonkin-Völker Nordamerikas ist Ihnen vielleicht aus den Karl-May-Romanen oder deren Verfilmungen bekannt und heißt Manitou. Isabella Ferenczi ist in diese spirituelle Welt eingetaucht. Andrea Eckert spricht.
Er oder besser es ist die spirituelle und grundlegende Kraft, die bei indigenen Algonkin-Völkern wie den Shawnee, den Sioux oder den Ojibwa im Norden und Nordosten Amerikas fast allem innewohnt. Manitou ist allgegenwärtig, in Lebewesen, der Umwelt oder sogar in Ereignissen, erklärt der Religionswissenschaftler Gerald Hödel von der Universität Wien.
Insgesamt kann man alles Personhafte, und die Ojibwa sehen sehr viel als personhaft an, als Manitou betrachten. Das können Geistwesen sein, also es kann ein Geist von Tieren sein oder sogar von unbelebten Objekten.
Manitus können der Vorstellung nach gut und böse sein, auch Monster, wie der mythische Wendigo, der Menschen frisst. Aber auch Wesen, die Naturphänomene auslösen oder das Gleichgewicht der Natur halten, wie dem Himmel lebenden Donnervögel.
Durch ihren Flügelschlag bringen sie den Donner hervor und aus ihren Augen entspringen die Blitze.
Besonders wichtig für die von der Jagd lebenden indigenen Völker Nordamerikas war und ist der Manitou, der ihrer Tradition zufolge Tieren innewohnt.
Deshalb werden die jagdbaren Tiere in der Regel sehr höflich behandelt. Es gibt dann Rituale, um die Seelen der gejagten Tiere wieder in das Land zurückzuleiten, aus dem sie gekommen sind. Und sie müssen eine gute Erfahrung gemacht haben, damit sie sich wieder mit Fleisch umgeben. Es wird zum Beispiel der Kopf des Bären an einem Pfosten befestigt, mit Blick auf das Land, wo man denkt, dass die Bärengeister wohnen, wo die Bären herkommen, um gejagt werden zu können. Und während eines längeren Zeitraumes, ein paar Tage, wird dem Bären so viel Ehre erwiesen, damit er sich eigentlich als Gast fühlt.
Medizinmänner und Schamanen können mitunter in Kontakt mit den Manitus treten. In einigen Kulturen gibt es sogar für jeden jungen Mann Riten zu absolvieren, in der Hoffnung, von einem Manitou geleitet zu werden.
Bei den Ojibwa, wie überhaupt bei den indigenen Völkern der Nordostküste, ist eine weit verbreitete Praxis die sogenannte Visionssuche, dass junge Männer fasten und darauf warten, dass sie eine Vision bekommen, die ihnen dann etwas über ihren Lebensweg sagt. Wenn zum Beispiel der junge Mann in den Himmel gezogen wird, dann wird er zu einem Medizinmann. Wenn ihm am Anfang seiner Visionen ein Tiergestalt Manitou erscheint, ist das eine Art Schutzgeist für ihn, den er allerdings kaum erwähnt, außer in wirklich schwierigen Situationen.
Der oft genannte große Manitou geht wohl zurück auf den Gitche Manitou, was in vielen Algonkin-Sprachen etwa der große Geist bedeutet. Christliche Missionare haben diesen Ausdruck auch benutzt, um das Wort Gott zu übersetzen. Tatsächlich war der große Geist, der Gitche Manitou, ursprünglich wohl eine Art Kollektiv der Manitous. So wie der Körper durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe funktioniert, sind dann die Kräfte der Natur und das Leben ein Zusammenspiel der Manitous in diesem großen Geist.
Manitou als letzter Vertreter aus der Welt der Göttinnen und Götter bei uns im Fokus. Kommende Woche geht es an dieser Stelle um den Bundeskanzler, der Priester war. Anlässlich des 150. Geburtstages von Prälat Ignaz Seipel am 19. Juli. Im Namen des Teams sagt Judith Fürst, danke fürs Dabeisein.
Österreich 1, Klaus Pirschner begleitet Sie durch den Nachmittag. Und nun, Sie haben Andrea Eckert ja schon gehört als Stimme in dieser Stunde. Und nun taucht sie noch einmal auf in anderer Rolle in der folgenden Rubrik.
Lyrik am Mittwoch.
Andrea Eckert liest Erich Fried.
Meer. Wenn man ans Meer kommt, soll man zu schweigen beginnen. Bei den letzten Grashalmen soll man den Faden verlieren. Und den Salzschaum und das scharfe Zischen des Windes einatmen und ausatmen und wieder einatmen. Wenn man den Sand sägen hört, und das Schlurfen der kleinen Steine in langen Wellen, soll man aufhören zu sollen und nichts mehr wollen wollen, nur mehr. Nur mehr.
Hier geht es gleich weiter mit dem Journal um 5 und dem Kulturjournal. Und in den Spielräumen um 5:30 gibt es französische Musik. französische Gegenwart und familiäre Wurzeln in Algerien, Tunesien und der Überseeinsel Réunion.